Aber meine Erfahrung zeigt, wenn jemand wirklich ganz tief in so einer Depression steckt, dass er häufig die Bergamott als zu hell, zu grell, zu heftig empfindet und sie nicht mag. Weil wir haben zum Beispiel auch bei Christine Lamontagne ja natürlich ein bisschen was über die duftkommunikative Wirkung des Öls gelernt. Und die Bergamott ist die Taschenlampe der Aromatherapie. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege, aus dem spätsommerlichen, heute sehr warmen Hunsrück. Ja, und wir haben gerade eben festgestellt, wir sind neben dem, dass wir Buchautorinnen sind und sehr interessiert an der Wissenschaft, auch Wissenschafferinnen.
Das ist wirklich ein schönes Wort und ich glaube, das hat mich die letzten über 20 Jahre auch tatsächlich so geritten. Also hier ist die Eliane Zimmermann, auch Buchautorin, und in einem der letzten Podcasts war ja zu hören, was wir so an Büchern geschrieben haben, um die endlich auch mal vorzustellen. Und ich glaube wirklich, unsere Leidenschaft dreht sich tatsächlich um das Schaffen von Wissen als Wissenschafferinnen, die auch die Begeisterung für die schwierigeren Zusammenhänge aufzuzeigen. Wir haben ja, glaube ich, schon viele Leute auch anstecken können, selbst mit Chemiewissen. Also ja, wir sind Wissenschafferinnen. Hallo aus dem, ja, vorhin war er noch sonnigen Irland.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Heute kannst du uns, ja, ich denke mal, nur bei einem Ausschnitt von einem gigantischen Thema zuhören. Wir haben so viel dazu zusammengetragen, nämlich zu einem Öl und zu seinen vermeintlich negativen Eigenschaften. Und wir suchen natürlich dann auch immer die positiven aus, immer Studien, evidenzbasiert, was auch ganz viel mit der Geschichte des Menschen zu tun hat und wie er mit, ja, Gestank und mit Duft seit über 500 Jahren umgeht. Und wir haben dabei auch tatsächlich nochmal so richtig festgestellt, uns ist nochmal so richtig bewusst geworden, dass Duft für den Menschen Gesundheit, Gesundwerden, also fast Salutogenese bedeutet. Und ja, Gestank, der Pesthauch, wie in dem Buch von Herrn Olof steht, der Pesthauch, der Gestank ist eben mit Krankheit verbunden. Und ja, so rund um diese ganze geschichtliche Duftwelt schon vor vielen hundert Jahren wollen wir so ein bisschen plaudern und immer wieder den Bogen zur heutigen Zeit schließen.
Und wir haben aber auch noch ein schönes Feedback, das möchten wir gerne vorlesen. Das ist,
also so süß,
ein witziges Feedback gewesen. Und es geht um den Podcast, wo wir uns unsere Bücher auch mal vorgestellt haben und versucht haben, auch einmal zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sich selbst Wissen zu verschaffen, wenn man unsere Bücher liest. Und eine, ja, Zuhörerin hat wohl direkt schon auf unseren Podcast gewartet, der ja freitagsabends um 18 Uhr pünktlich dann zu hören ist. Und schon ein paar Minuten später, ja, ich glaube um 20 Uhr oder 20.30 Uhr ist dann schon eine Mail eingetrudelt und ich dachte so, whoops, schon ein Feedback zum neuen Podcast. Und ich musste so lachen, dass mein Umfeld, mein Mann saß neben mir, gesagt hat, was hast denn du jetzt Witziges gelesen? Und er musste dann auch so lachen. Ja, ich lese es einmal vor. Liebe Eliane, liebe Sabrina, habe jetzt nach den ersten Minuten des Zuhörens unterbrochen, um gleich ein Feedback zu geben. Da ist mir allerdings schon das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, ach du, um Gottes Willen, was haben wir jetzt falsch gemacht?
Stimmt.
Und dann habe ich mit Herzklopfen weitergelesen. Denn ich habe mich furchtbar über die Rezension geärgert. Es ging um die Buchrezension zu unserem Kinderbuch, die wir in diesem Podcast vorgelesen haben, in der behauptet wurde, wir wären absolute Laien und die Dame sich wundert, dass wir Bücher schreiben dürfen quasi.
Ja, genau.
Wenn der die Betreffende schon so ein Profi ist, sie beide derart zu kritisieren, dann wird er sie ja auch das nötige Wissen haben, auf welche Öle man ausweichen kann, wenn eines im Rezept erwähntes nicht vorhanden oder vorrätig ist. Genau darum ging es nämlich auch, dass wir kritisiert wurden, dass wir zu viele Öle brauchen für unsere Rezepturen. Dabei haben wir uns in dem Buch wirklich auf eine ganz kleine Auswahl ätherischer Öle beschränkt, die es allerdings nicht bei allen Händlern gibt, zumindest nicht bei denen aus Übersee. Weiter geht's. Ich besitze sehr viele Bücher von Ihnen beiden und die sind mir unheimlich wertvoll. Didaktisch super aufgebaut, enormes Fachwissen und freizügig mit bewährten Rezepturen und last but not least auch optisch ansprechend gestaltet. Kaufe sie aber nicht beim Riesen, sondern im lokalen Buchhandel. Vielen Dank für Ihre beider Engagement in der sicheren, verantwortungsvollen Welt der Aromatherapie. Versäume keinen Podcast. Und darum horche ich jetzt weiter. Aber die Unterbrechung musste einfach sein, denn so viel blutdruckregulierende Öle wie nötig hätte ich gerade nicht bei der Hand. Mit besten Grüßen aus Österreich.
So süß, danke. Sowas von lieb, ja, schön.
Apropos Blutdruck, da hast du dann heute auch schon ein tolles Feedback bekommen. Das finde ich so sensationell.
Ach ja, das kam erstens noch ganz, ganz frisch. Ich bin ganz, ganz berührt. Und das hat auch mit unserem heutigen Öl oder der Ölegruppe zu tun. Das passte irgendwie so schön. Es ging um eine ältere Dame, die hier unerwartet länger in Urlaub bleiben musste als geplant, weil, das haben wahrscheinlich viele auf dem Kontinent gar nicht mitbekommen, hier war am Montag, Ende August, war am Montag ein ganz furchtbares Flugsicherheitschaos, ausgehend von der britischen Flugsicherheit. Und hier in der Gegend sind viele, 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 also Dutzende oder Hunderte Flüge ausgefallen. Also ich hatte witzigerweise an dem Tag 5 Menschen, die fliegen mussten und alle 3 sind gestrandet, inklusive dieser älteren Dame. Und eigentlich die größte Sorge war, um Gottes Willen, wenn ich jetzt verlängern muss, also weil hier fliegen jetzt auch nicht jeden Tag die Flieger dorthin in Deutschland, wo man es gerade möchte, dann reichen meine Medikamente nicht. 80 Jahre, da hat man dann schon mal was fürs Herz und so und auch noch für den Blutdruck obendrein. Und da war jetzt die Sorge groß, dass dann dieser zwangsverlängerte Urlaub, tja, wie macht man das ohne die Medikamente? So ein Mist. Und dann wurde ich halt gefragt und dann dachte ich, naja, der Klassiker wäre natürlich nicht für dauerhafte Blutdrucksenkung, aber für immer wieder, gerade wenn es ein bisschen hochpumpt, Sandelholz und Ylang-Ylang. Und weil mein Gefühl war, dass vielleicht Ylang-Ylang zu penetrant für diese Frau ist und die habe ich schon öfters begleitet, dachte ich, ich gebe ihr noch die Rosengeranie dazu, weil sie die Rosengeranie abgöttisch liebt. Eventuell hätte ich auch Bergamott genommen, aber es hatte da bei ihr so gut gepasst. Und da wurde dann zweimal täglich eine Mischung angerührt, weil es jetzt warm ist, in Aloe Vera und nicht im fetten Öl. Und die sagte, heute früh hat sie jetzt endlich ihr Flugzeug nach Deutschland bekommen und ist wohlbehalten gelandet. Und sie sagte so zum Abschied, diese Mischung, die wirkt ganz genauso wie ihre alleseienden Blutdruck. Mittel. Also sie war hin und weg und gut, sie kennt mich und sie kennt meine Mischungen, aber ich glaube, jemand anderes würde das vielleicht gar nicht glauben, dass diese Öle so eine tolle blutdruckregulierende und sogar leicht senkende Wirkung haben. Weil sie war jetzt natürlich auch ein bisschen gestresst und wird jetzt, also der nicht vorhandene Abflugtag war ein Mega-Stress für eine ältere Person und da ist man natürlich dann auch so ein bisschen angeschlagen, hoffentlich klappt jetzt heute alles. Und also das war wirklich so ein schönes persönliches Feedback heute.
Ja, es ist einfach gigantisch schön, wenn man mit so einfachen Möglichkeiten jemanden dann aus der Patsche auch helfen kann. Und wie du schon sagst, da war ja auch noch Stress mit dabei. Zum einen dieser Stress, weil sie 24 Stunden quasi lang wach war, weil sie zum Flughafen musste, wieder zurück musste, wieder abgeholt werden musste und eine Woche verlängern muss. Dann mit dem Wissen, dass zu Hause der Mann auch schon älter auf sie wartet und auch nicht ganz fit ist. Und dann eben noch die Sorge, dass die Medikamente nicht reichen. Und das ist doch einfach total schön, weil es gab ja in dem Fall auch kaum eine andere Möglichkeit. Und das hat sicherlich viele Dinge reguliert bei ihr, nicht nur den Blutdruck an der Stelle.
Ja, genau.
Eliane, heute möchten wir insbesondere über ein ätherisches Öl sprechen, was dir in der Corona-Zeit vor die Füße gefallen ist.
Ja, das war mein Retter in der Not. Das war wirklich dieses spezielle Fläschchen von der Doris Karada, was wir auch im Shop haben, das Bergamottöl und Bio-Bergamott. Und Doris ist ja in Norditalien, in Südtirol. Und hat dann quasi die Reggio di Calabria, wo dieses Öl so quasi in allerbester Qualität herkommt. Naja, nicht ganz vor der Haustür, aber dann doch in der Nähe. Und das war mir so in den ersten Wochen, wo alles noch so unklar war und ich auch so dachte, was geht hier ab? Und ich versuchte, das alles zu sortieren. Ich konnte das alles gar nicht glauben. Ich kenne mich viel, viel zu gut mit dem Immunsystem aus. Haben wir ja auch in einem Blog schon alles, in dem Podcast schon angesprochen. Also ich konnte mir das alles gar nicht vorstellen, dass es so eine Pest quasi ist. Es wurde ja dargestellt wie die Pest. Da kamen uralte Menschheitstraumata und Ängste hoch. Und da habe ich halt immer so geguckt, wow, was für ein Öl hilft mir heute und was brauche ich heute? Und dann fiel mir eben dieses Fläschchen aus dem Koffer buchstäblich vor die Füße. Und das hat mich in diesen ersten wirren Wochen so sensationell toll begleitet. Ich habe es fast leer gerochen.
Il Bergamotto. Wir sagen ja die Bergamotte, aber die Italiener sagen, dass sie männlich ist. Also Il Bergamotto. Die Bergamotte soll heute unser Thema sein. Wir beide lieben den Duft der Bergamotte und es gibt viele Menschen, die total gerne mögen, den Duft. Mir ist die Bergamotte in meiner Ausbildung ja so in Erinnerung geblieben als Öl, was schon in Italien ziemlich lange bekannt ist. Wahrscheinlich ist die Bergamotte der Lavendel Italiens, was für die Franzosen der Lavendel ist, die Bergamotte. Und viele, viele Beobachtungen von Wissenschaftlern der damaligen Zeit, unter anderem fällt mir da der Rovesti ein, die sprechen eben auch über die Bergamotte und deren heilsame Wirkung. Und die Bergamotte wird in diesem speziellen Mikroklima in Italien entlang der ionischen Küste seit vielen Jahren kultiviert. Man kennt den Ursprung der Bergamotte eigentlich gar nicht so richtig, Eliane. Da ranken sich so viele Mythen herum. Und selbst beim Recherchieren findest du immer sehr seriöse Seiten. Die eine behauptet das, die andere behauptet das. Man weiß quasi nicht, ob sie tatsächlich aus Bergamo kommt, vermutlich eben nicht. Das war ja mal eine der Thesen. Dann hat man mal andere Vermutungen gehabt, dass sie irgendwann Kolumbus mitgebracht haben könnte. Aber es gibt auch eine Vermutung, die besagt, dass es vielleicht eine spontane Kreuzung oder eine Mutation ist. Ich habe in meiner Ausbildung noch gelernt, es ist eine Kreuzung aus Bitterorange und Zitrone. Und sie sieht ja so ein bisschen anders aus und ist vermutlich das am meisten falsch dargestellte Pflanzenfoto bei Wikipedia. Zumindest was uns so auffällt, weil wir natürlich nach Pflanzenbildern schauen, die die Aromatherapie betreffen.
Ja, ja, nicht nur Wikipedia. Das ganze Internet ist verseucht mit falschen Bildern.
Ich meine, ne? Internet, ja.
Ja, ne?
Genau. Ja.
Also wenn man Bergamott und Foto eingibt, dann kommt zu, ich glaube, mehr als 80% falsche Bilder, nämlich von der Combava-Limette. Oder Hystrix-Limette oder Kaffir-Limette, die mit diesen immer sehr, sehr grünen Flavedo-Schicht, also mit ganz, ganz dunkelgrün und hat diese Zellulite-Beulen, sagen wir immer. Und das ist eben nicht die Bergamotte. Die Bergamotte ist sehr, sehr unscheinbar. Und ich denke, man sieht ja auch so ein bisschen an, diese wahrscheinlich Kreuzung zwischen Zitrone und Bitterorange. Sie sieht aus wie so ein hässliches Entlein der Orangen und was mal eine Zitrone geküsst hat, so gelblich. Also eigentlich ist sie am Anfang eher so gelblich-grünlich. Und wenn sie dann reif wird, wird sie ein bisschen gelblicher. Und es gibt, du hast sogar, das wusste ich bis gerade eben gar nicht, es gibt drei verschiedene Arten der Bergamotte. Also ich kenne auch durchaus eine etwas bräunlichere, aber ich dachte, das wäre so ein Stadium davon. Also es ist eine völlig, ja, unfotogene Pflanze, die Arme. Also sie kann nicht leuchten wie eine Orange und sie hat auch jetzt nicht irgendwie so ein schönes, fröhliches Gelb wie eine Zitrone, sondern sie ist so, ja, so ein bisschen das hässliche Entlein, aber dafür der Duft eben umso besser.
Ja, ihre Optik zeigt ja quasi schon, dass sie ganz anders ist als die anderen Zitrusöle. Es gibt auch, was die Aromatherapie betrifft, keine einzige der Zitrusfrüchte, die uns ein Öl mit diesem Spektrum an Inhaltsstoffen liefert. Das ist schon mal sehr besonders bei der Bergamott. Und wie du sagst, es gibt drei verschiedene Sorten. Es gibt eine sogenannte weibliche, die hat ganz, da hat die Pflanze ganz viele Früchte, die sind aber sehr klein oder viel kleiner. Dann gibt es sogar eine kastanienbraune. Ich habe tatsächlich auch, wie du sagst, schon mal so bräunliche gesehen, aber wir haben dann gedacht, okay, die sind dann vielleicht ein bisschen vergammelt oder so, aber es ist tatsächlich eine andere Sorte. Und die hat auch eher diese faltigeren, größeren Früchte. Vielleicht kommt da auch dann die Verwechslung des Fotos her, wenn jemand nicht so viel Ahnung hat. Und dann gibt es die sogenannte fantastische. Die ist birnenförmig und der Name Bergamott wurde im Türkischen übersetzt, bedeutet auch sowas wie birnenförmig, birnenförmige Frucht quasi. Wobei meine, ich habe eine Bergamottpflanze geschenkt bekommen und die trägt jetzt ganze 9 Früchte.
Wow,
und
die so viele. Sind
mittlerweile schon wie kleine Mandarinen und die sind überhaupt nicht birnenförmig.
Also ja, die sind auch wirklich eher rund. Ja. Genau.
Genau. Und um die Bergamott ranken sich auch weiter ganz viele Geschichten. Und was viele Menschen eben gar nicht wissen, ist, dass die Bergamott eine sehr kostbare Frucht war, schon immer. Sie war für die Menschen in dieser Region, und das ist sie heute auch noch, das ist eine sehr, sehr arme Region in Italien, gehört zu den ärmsten Regionen in Italien, aber die Bergamott trägt quasi zum Einkommen der Menschen dort maßgeblich bei. Und die Bergamott war tatsächlich eine Frucht, die alleine schon aufgrund ihres Aussehens für viele schon so ein bisschen anders war. Und man hat den ärmeren Menschen erzählt, dass sie giftig sei. Um zu verhindern, dass einfach Bergamottfrüchte von den Bäumen geklaut wurden, weil sie eben so kostbar waren. Und man hat dann dem einfachen Volk, was nicht lesen konnte, nicht schreiben konnte, haben die reichen Gutsbesitzer, die Bergamotten angebaut haben, um sich vor Diebstahl zu schützen, einfach gesagt, okay, lass die Finger davon, die ist einfach giftig. Und dieser Mythos, der hat sich bis heute quasi so ein bisschen in den Köpfen festgesetzt, denn die Bergamott wird in vielen anderen Ländern verarbeitet, zu Konfitüre, zu Bonbons, vor allen Dingen auch in Frankreich sind sogenannte Karamellen schon zur Zeit des Sonnenkönigs üblich gewesen. Da hat man schon die Bergamott gespeist, gegessen. Aber selbst heute wird sie in Italien eher wenig verspeist, gegessen, sondern sie dient hauptsächlich der Duftstoffgewinnung.
Ja, also ich gehöre auch dazu. In den ersten Auflagen meines Fachbuches stand, das Innere dieser Zitrusfrucht ist ungenießbar. Bis ich dann, keine Ahnung, vor circa 20 Jahren habe ich in Brasilien mal einfach welche probiert. Da war ich bei Dierberger, habe ich schon mal von erzählt, in São Paulo auf den Bioplantagen. Und da waren die Bergamotten irgendwie so ganz kurz vor der Reife und da lagen auch schon welche auf der Erde. Habe ich welche einfach mitgenommen und dran rumgeschnibbelt und mal einfach genau probiert. Und ja, klar, die sind super sauer, aber eine Limette ist auch super sauer. Und ich bin wirklich vernarrt in Limetten. Und ja, auch so ein Hauch bitter ist mit dabei. Ich habe kein Problem mit bitter. Also ja, vielleicht auch so dieser lavendelige Beigeschmack. Ich hatte immer so das Gefühl, so wie man manchmal, wenn man aus Versehen in den Obst reinschneidet und ach nee, da habe ich doch eben den Knoblauch geschnitten, dann ahnt man noch so einen Hauch Knoblauch in seinem Obst. Mhm. So ähnlich ist es dann mit so einem gewissen Lavendelduft. Das heißt, es wirkt so, der Geschmack und der Duft wirkt so ein bisschen so, als hätte man zwar jetzt eine Zitrone, eine besonders saure Zitrone zerschnitten, aber irgendwie war noch ein bisschen Lavendel am Messer dran. Also es ist nicht penetrant, aber es ist wahrnehmbar. Und damit sind wir auch gleich an diesem besonderen Inhaltsstoff, am Linalylacetat. Das ist einfach ein so sensationeller Inhaltsstoff, der recht gut untersucht wurde, zwar meistens am Lavendelöl, aber man kann dann als Nicht-Wissenschaftlerin, sondern nur als Wissenschafferin, darf man dann schon diese Übertragung machen, dass das einfach ein sensationeller Riechstoff ist mit einer ganz tollen psychopharmakologischen Wirkung, der uns einfach in die Entspannung, ins Loslassen führt, ins besser Schlafen führt, in, ja, Wir kommen gleich noch auf alte Studien. Ängste, Ängste, Ängste. Also ein ganz wichtiger Inhaltsstoff, respektive natürlich sehen wir uns das Gesamtkunstwerk an und nicht nur diesen einen Inhaltsstoff. Aber der trägt maßgeblich dazu bei, dass Bergamottöl einfach ein ganz tolles Öl bei Stress und Ängsten ist. Und was will man besser in dieser Zeit, wo schon wieder versucht wird, uns Menschen, uns Bürgern Angst zu machen?
Ja, Linalylacetat ist ein Ester, um das nochmal zu sagen, und die Ester kennen unsere Zuhörerinnen ja schon als Schwester Ester. Also ein ganz toller Inhaltsstoff für unsere Seele. Und dieses Linalylacetat ist eben auch in der Bergamott enthalten, ähnlich wie im Lavendel. Also von daher
mehr, sogar ein bisschen mehr.
Sogar mehr, genau, sogar ein bisschen mehr davon. Und ich erlebe es häufig in meinen Seminaren, wenn ich die Bergamott zum Riechen rumgebe, dass die Teilnehmer sagen, das riecht lavendelig, ohne dass ich vorher sage, was es ist. Also viele haben die Assoziation auch Lavendel. Ich habe noch gelernt, die Bergamott könnte man auch Lavendel unter den Zitrusölen nennen, weil sie eben zum einen dem Lavendel so ähnlich ist und weil sie einfach so ganz anders ist. Wenn wir mal im Vergleich nehmen, eine Zitrone, wie viel Ester hat die? 1-2% Ester vielleicht?
Ein bisschen mehr, glaube ich, Zitronenöl. Ja. Aber die Orange hat kaum Ester, ne?
Die Orange hat kaum Ester. Mhm. Die Mandarine hat einen ganz spannenden Ester. Zu dem kommen wir gleich nochmal zum Sprechen. Aber die Bergamott ist tatsächlich eine ganz große Ausnahme. Einmal optisch, geruchlich und inhaltsstofflich zu den anderen Zitrusölen. Und das macht sie so spannend. Es gibt viele, viele Menschen, die total gerne mögen, aber ich erlebe auch bei der Bergamott hin und wieder mal eine ablehnende Haltung. Wir haben eben darüber gesprochen, Ängste, ja, sie gilt auch als das Antidepressivum der Aromatherapie, könnte man sagen. Damit hat sie sich quasi auch einen großen Namen gemacht in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich sagen. Aber meine Erfahrung zeigt, wenn jemand wirklich ganz tief in so einer Depression steckt, dass er häufig die Bergamott als zu hell, zu grell, zu heftig empfindet und sie nicht mag. Weil wir haben zum Beispiel auch bei Christine Lamontagne ja natürlich ein bisschen was über die duftkommunikative Wirkung des Öls gelernt. Und die Bergamott ist die Taschenlampe der Aromatherapie. Das heißt, sie beleuchtet die Dinge, die emotionalen, die psychischen Dinge, auch die einen so beschäftigen, die einen umtreiben. Und manchmal ist es schwierig, dann, wenn dieser Spot auf ein Riesenproblem fällt, auf das ich noch nicht wirklich schauen kann, weil ich nicht stabil genug bin, dann muss ich erst auf einer anderen Ebene stabilisieren, um dieses Problem zum Beispiel mit Hilfe des Bergamottöls anschauen zu können. Aber sie kann auch das Licht am Ende des Tunnels sein, zum Beispiel, wenn wir wieder bestimmte Situationen als aussichtslos ansehen.
Ja, man muss dann quasi schon so weit sein mit seinem, ich sage jetzt einfach mal Problem, dass man schon so ein bisschen die Richtung weiß, was ist passiert, liegt vielleicht sogar ein Trauma vor oder was auch immer. Dann kann eben dieser Duft helfen, einem, ja, wie soll man sagen, das ist keine erdende Stabilität, ne? Das ist eine ganz andere Form der Stabilität geben, und ich finde sogar so eine Art, ja, wie so eine Art Schulterklopfen, so, ach komm, das wird schon wieder. Nee, eben dieses Licht am Ende des Tunnels, das kann durch dieses Öl definitiv immer so vor einem herleuchten, dass man einfach besser aus seinem Sumpf, sagen wir mal, rausfindet. Ich wollte gern mal, bevor wir so in die aktuelle Anwendung noch tiefer gehen, diese uralte Geschichte, die wir schon mal ganz kurz erwähnt hatten bei irgendeinem der ganz frühen Episoden, wiederholen. Wir haben ja auch viele, viele neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen, weil ich finde es unheimlich spannend. Wir lernen ja alle, ja, die Aromatherapie hat so, manche sagen 1910, manche sagen 1937, angefangen, als der René-Maurice Gadfossé seinen Unfall hatte. Also der ist passiert 1910 und hat er dann 1937 so sehr konkret oder naja, leider nicht so konkret drüber. Dadurch ist dann dieser Mythos entstanden, dass er seine brennenden Hände in einen Pott bereitgestelltes Lavendelöl getunkt hat. Das ist komplett verkehrt, weil kein Chemiker dieser Welt, auch damals nicht, würde sich eine brennbare Flüssigkeit in sein Labor, in sein Chemielabor stellen. Also er hat sich damit quasi einen Gasbrand vom Leib gehalten. Also das ist so die offizielle Version. So fing die Aromatherapie an. Erstens französisch und zweitens im frühen 20. Jahrhundert. Aber wir müssen tatsächlich bis zu 1800 zurückgehen. Da hat ein Arzt tatsächlich schon untersucht und nämlich genau in der Heimatregion von der Bergamot in Kalabrien, also ganz an der Spitze vom Stiefel, von der Halbinsel, wenn man so will, Italien, ganz, ganz unten im Süden. Da hat dieser Francesco Calabro, der hat richtig eine Veröffentlichung gemacht, so wie man vielleicht heute Studien schreibt, wahrscheinlich nicht so streng alles. Und der hat wirklich behauptet in seinem Papier 1800, muss man wirklich bedenken, Bergamottöl wirkt schmerzstillend. Und damals gab es vielleicht noch mehr Messerstechereien als heute. Da hat er geschrieben, Bergamottöl wirkt wundheilend als Kompresse bei Messerstichen. Klar, man kannte damals noch nicht die Bakterien und mit einem schmutzigen Messer, das war ja garantiert nicht desinfiziert vor der Messerstecherei, haben sich solche Wunden wahrscheinlich auch immer mehr oder weniger entzündet. Vielleicht wurden die auch von einem Menschen in den anderen reingestochen. Und dann konnte er feststellen, dass da, heute würden wir sagen, eine antibakterielle Wirkung ist und eine wundheilende Wirkung. Ganz großes Thema war lange, lange in Italien, auch bis rund um Rom, Malaria. Also es waren einige Gebiete in Italien, ganz große Malaria-Gebiete. Und da hat er geschrieben, dass es ein Öl ist, was ganz toll gegen Fieber, vor allen Dingen bei Malaria, wirkt. Er hat die ersten Inhaltsstoffe schon irgendwie erkannt, auseinandergenommen und fing damals noch nicht mal so ganz an mit den Inhaltsstoffen. Also er muss da ein Vorreiter gewesen sein. Und er fasst das Ganze zusammen, dass das Bergamottöl wirklich heroische Tugenden hat. Also das muss für ihn ganz toll gewesen sein. Und nicht so viel später hat noch ein anderer Arzt, auch dort in der Reggio di Calabria, hat der Arzt Vincenzo de Domenico auch Malaria propagiert, und jetzt sind wir wieder bei meinem Feedback, senkt den Blutdruck. Das hat man damals schon rausgefunden. Und dann gab es einen Don Fernando Bergamo, ein Chirurg des 12. Regiments, der hat es bei Scabies, also bei Krätze, empfohlen. Übrigens immer wieder werden Anfragen an uns gerichtet, was kann man bei Krätze machen? Bergamottöl auf alle Fälle mal ausprobieren. Und er schreibt, dass er sehr viele Experimente an sich und an gesunden Männern durchgeführt hat. Und dann gab es einen Arzt von der Uni Neapel, da sind wir dann bei dir, bei der Zahnmedizin, der hat 1894 gesagt, dass Bergamott besser als Gewürznelke im Wurzelkanal wirkt, also schmerzlindernd und, ja, heute würde man sagen, antiseptisch. Das hat allerdings 1869 schon ein schottischer Arzt zur Bergamott gesagt, Robert Angus Smith. Das Öl wirkt antiseptisch, also das würde man halt heute so nennen, das hat man damals anders genannt. Also es war von 1800 bis 1894 sind die Daten, die ich gefunden habe. Mich interessiert so diese Medizingeschichte. Wurde da ganz schön viel Zeit in Recherche und in Veröffentlichungen reingesteckt. Und das ist so gut wie niemandem bewusst. Das ist so schade.
Aber es ging doch eigentlich schon viel, viel früher los, als Giovanni Paolo Feminis 1680 aus dieser Region ausgewandert ist in Italien, und zwar in das schöne Köln.
Nicht nochmal ganz korrigieren, ganz kurz, weil ich habe jetzt endlich die Region nachgeschlagen. Das war nicht Süd-Süd-Süditalien, sondern das war fast Schweiz. Das war fast am Tessin, wo er herkam und der andere Mann, über den du sicherlich auch reden wirst. Aber wahrscheinlich haben die Handelskontakte nach Süditalien gehabt.
Genau, das war nördlich von Mailand, ist sein
Nordwestlich, genau.
Nordwestlich, genau, ja. Und der ist auf jeden Fall ins schöne Köln ausgewandert, was ich nicht so gut nachvollziehen kann, wenn man aus dem schönen Italien kommt. Und hat dann dort dieses Wunderwasser mehr oder weniger eingeführt. Und nannte man es Wunderwasser? Da gibt es auch eine Geschichte dazu, nämlich die Bergamotten, die er importiert hat, um Duftstoffe daraus zu machen, die wurden in Fässern angeliefert. Und damit die eben nicht verrunzeln, vertrocknen und schimmeln und so weiter, hat man sie in Fässer eingelegt mit Wasser. Und diese Menschen, die diese Fässer entladen haben und die Früchte aus dem Wasser rausholen mussten, es waren überwiegend Männer, die haben immer, die haben durch ihre schwere Arbeit und durch die hygienischen Umstände in der damaligen Zeit ganz häufig Ekzeme und Wunden an den Händen gehabt. Und immer wenn sie die Bergamottenfässer leer gemacht haben, haben sie sich gewundert, dass ihre Hände danach extrem gut verheilt waren, wieder für eine Zeit lang. Und daraus ist dann, diese Männer haben dann gesagt, das ist ein Wunderwasser, mehr oder weniger. Und deswegen bekam dieses Aqua Admirabilis auch diesen Namen Wunderwasser in der Umgangssprache. Ja, und das ist quasi so das Vorläufermodell vom Kölnische Wasser gewesen. Da ranken sich auch viele Geschichten. Du hast eben nachgeguckt, schon im 19. Jahrhundert Gerichtsprozesse, wo es darum ging, wem gehört denn jetzt die Rezeptur, wer hat es erfunden. Und da weiß man, also man weiß es wirklich, niemand kann es hundertprozentig behaupten. Wir haben auch noch mal ganz viel recherchiert, aber sicherlich war dieser Italiener mit einer der Mitbegründer, der hat wohl auch seine Rezeptur weitergegeben und dieses Wasser war aber zur damaligen Zeit tatsächlich, das haben wir eben auch nochmal eben so, ja, wir wissen es eigentlich, aber mit Erstaunen nochmal so aufgeschrieben, es ging nicht darum, ein Parfum zu verkaufen, es ging tatsächlich auch ganz viel um medizinische Zwecke. Es war total wichtig, dass diese Duftstoffe, wir werden nachher auch dazu kommen, wie ist dieses Wunderwasser zusammengesetzt, dass diese Duftstoffe unbedingt in Alkohol mussten. Und was macht Alkohol? Alkohol war erstens mal super schwer zu beschaffen zur damaligen Zeit. Das war eine der größten Hürden, einen Alkohol zu beschaffen, in dem diese Öle dann gelöst werden konnten. Aber Alkohol hat eine desinfizierende Wirkung, inklusive dieser Duftstoffe. Und da möchten wir einfach jetzt auch nochmal darauf eingehen, dass diese Parfums und dieser Herkunft des Namens oder des Begriffes Parfum eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat wie heute.
Ja, also ursprünglich ist das ja nochmal älter. Wir springen immer weiter zurück in der Menschheitsgeschichte, weil man durch Räuchern ja sogar den Körper saniert hat. Man hat sich bei Unwohlsein oder vielleicht auch wenn einen in Anführungsstrichen böse Geister überfallen haben, dann hat man sich über geräucherte, also angebrannte Duftsubstanzen gestellt, gehockt, also auch genitalmäßig breitbeinig drüber gestellt nach Entbindungen. Man hat also mit Räucherungen Medizin betrieben und so entstand der Name Perfumum durch den Rauch. Also auch mit dem Rauch. Das heißt, Parfum ist eigentlich die Rauchmedizin, wenn man das so will, also die Duftrauchmedizin. Und das hat die Menschheit immer fasziniert. Duft bedeutet natürlich, das denke ich, ahnt schon jedes Kind, Duft bedeutet sauber und gesund und Wohlbefinden und ganz modern Salutogenese, Gesundheitspraktik. Duft ist einfach positiv, wenn man den Duft als positiv empfindet, sowieso. Und alles, was verrottet riecht und so eitrig und Pestilenz aus den Pestzeiten, Eiterbeulen und so weiter, da weiß der Mensch, da spürt der Mensch, halte dich davon fern, das ist giftig, das springt auf mich über. Da kommen wir auch zu der Pestzeit, zu den vier Räubern, die sich mit sehr vielen ätherischen Ölpflanzen in ihren Schnabel, ja, fast könnte man sagen, Gesichtsmasken, so wie heute, ein bisschen größer alles. Es musste ja auch viel mehr reinpassen, nämlich viele, viele Düfte. Die haben dann die Häuser von Pesttoten überfallen können und ausräubern können und wussten sich einfach mit ätherischen Ölpflanzen, also nicht unbedingt ätherischen Ölen, wie wir sie kennen, sondern mit den Pflanzen, wussten die sich zu schützen. Das heißt, Perfumum, Parfum, der Duft, ebenso wie das Eau de Cologne, das Kölnisch Wasser, das waren ewige Zeiten, waren es Medikamente. Und gerade bei dem Kölnisch Wasser, da ist fast immer ein bisschen Rosmarin mit drin, auch zum Beleben der Geister. Heute würden wir sagen, Brain Fog und ich habe so eine Watte im Kopf und ich kann nicht richtig denken und ich habe das Gefühl, ich kipp bald um und ich schaffe das nicht mehr. Dafür ist Kölnisch Wasser, also im Sinne mit wirklich mit echten ätherischen Ölen, heutzutage ist das fast alles synthetisch, ist das wie so ein Wiederbelebungsmittel für eben für körperliche Infektionen, aber auch für seelische Durchhänger.
Vor allen Dingen war es auch so, dass man die Düfte der damaligen Zeit, Gerüche oder Gestank der damaligen Zeit auch zum Teil übertünchen wollte, weil Wasser war ja höchst gefährlich. Es war ja problematisch, sich zu waschen. Also man hat wasserarme Reinigungsrituale bevorzugt, weil man gedacht hat, dass man beim Baden dem Körper schadhafte Keime zuführt oder schadhafte Keime den Körper befallen könnten. Also hat man sich möglichst wenig gewaschen. Pudern war damals eigentlich auch so eine Sache. Man hat auch viele Duftpuder benutzt, damit man und die Haare, die monatelang nicht gewaschen wurden, besser rochen. Also es hat quasi eine reinigende Wirkung und eine, ja, Verschönerung der Körpergerüche mit sich bringen sollen. Und ganz spannend fand ich auch noch mal den Hinweis, dass dieses Aqua Mirabilis quasi als Medikament auch gehandelt wurde. Also man hat es tatsächlich als Medikament angepriesen und in Höchstdosierungen sogar eingenommen. Wir haben nicht schlecht gestaunt, eben als wir gelesen haben, wie viel Tropfen, bis zu 60 Tropfen ein erwachsener Mensch, je älter, desto mehr, davon eingenommen hat, um bestimmte Wehwehchen und Krankheiten zu lindern. Dem hat Napoleon allerdings ein Ende gesetzt, weil Napoleon wollte an diese Geheimrezeptur ran. Er wollte die unbedingt haben und hat ein Gesetz erlassen, dass alle medizinischen Rezepturen zukünftig offengelegt werden müssen. Und da hat man sich dann ganz schnell entschlossen, naja, okay, dann ist es dann doch kein Arzneimittel mehr, sondern dieses Wunderwasser wurde dann nur noch als Riechwasser angeboten. Also auch wieder so ähnliche Parallelen zur heutigen Zeit, wo wir wissen, dass viele Dinge uns prophylaktisch sicherlich gut helfen könnten in bestimmten Zeiten. Jetzt auch wieder, wenn wir krank werden, eine gute Vitamin-D-Versorgung wäre super, ausreichend Omega-3-Fettsäuren wären toll. Und immer wieder tauchen Behauptungen auf, dass man sich mit Vitamin D überdosieren kann und wie, ach, so gefährlich das Ganze wäre. Und also es erinnert mich so ein bisschen an heute, ja, dass man damals auch schon so Strategien überlegen musste, um dann ein gutes Produkt, was der Gesundheitsprävention ja auch zum Teil diente, noch dem Menschen anbieten durfte, ohne dass man sich gleich auch verraten musste. Ich verstehe auch, wenn solche Rezepturen geheim gehalten wurden. Das war ja auch Wissen und Geld und Arbeit und alles, was dahinter steckt.
Ja, und wenn man sich da so zurückversetzt in diese Zeit, Anfang 1700 irgendwas, 30, 40, 50 in Köln, und Menschen haben dann dieses kölnische Wasser, vielleicht gab es da auch Abwandlungen, verwendet, innerlich und äußerlich, und ihnen ging es besser, oder jemand war wirklich halb tot umgefallen, eingeschnürte Kleider und so weiter bei Frauen und mangelnde Hygiene hier und da und dort. Und dann haben die diese Produkte angewendet und es ging ihnen tausendmal besser. Sie waren wiederhergestellt. Das müssen so Feedbacks gewesen sein, wie ich das heute auch bekommen habe. Und dann, ja, dann freut man sich und dann lernt man halt auch, ah, mein Produkt ist ein tolles Mittel, um Menschen zu einem besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Also insofern waren das wirklich, ja, auch wichtige Produkte in der Gesellschaft. Und da man eben ab 1800 auch tatsächlich so medizinisch, medizinähnlich erkannte, wofür, wogegen, entwickelte sich diese Mischung aus Bergamott und noch ein paar anderen Zitrusölen, da kommen wir noch drauf bei unserem Extra-Tipp, parallel wahrscheinlich als Medikament und gleichzeitig als Sprüh- oder Einreibemittel. Es gab auch so verschiedene Amulette und verschiedene so Gefäße, wo man die Düfte reingetan hat. Und
Riechsalze.
Ja, Salze, Riechsalze auch. Aber auch so eine Art Raumdesinfektion hat man damit gemacht, dass da so Tonkrüge, die Löcher hatten, den Raum beduftet haben. Ja, die Menschheit hat dann einfach erkannt, damit kann man sich den Tod und den Teufel und sicherlich auch Leid vom Hals halten. Es hat allerdings dann noch sehr, sehr lange gedauert, bis wir zu den modernen Studien gekommen sind. Und ich war erstaunt, wie, dass es doch etliche klinische Studien, also mit Menschen zur Bergamott gibt. Wir haben so, ja, jetzt ohne ganz fett nachzuschlagen, so um die 12, paar mehr klinische Studien gefunden. In meinem Buch, in meinem Fachbuch sind 9 aufgelistet. Und am Ende kreisen die immer Ängste in der Onkologie, Angst vor einer OP oder auch so diese Ängste, die demenziell veränderte Menschen haben, also Unruhe. Bei Demenz haben wir eine Studie gefunden und sehr aktuell, eine ganz niedliche Studie, die Ängste und die, das Gestresstsein von Grundschullehrern konnte mit Bergamottöl gelindert werden.
Ja, der Blutdruck war ja auch da noch ein Thema, gell? Ja. Ganz spannend. Aber ich möchte nochmal zurück zu den schadhaften Keimen, die beim Baden den Körper befallen können und dieser Annahme. Und das wasserarme Leben, ohne sich viel zu waschen. Daher kommt allerdings auch der Begriff Eau de Toilette.
Ah ja, genau, das ist ein schönes Thema. Mhm.
Das war quasi ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der täglichen Toilette. Und ich kenne den Begriff noch Toilettentasche. Ich benutze den selbst so oft und werde manchmal so komisch angeguckt, wenn ich sage, oh, ich muss mal noch meine Toilettentasche oder meinen Toilettenbeutel holen. Ich glaube, das kennt man heute gar nicht, den Begriff. Ja, das ist auch nochmal so wichtig zu wissen, dass dieser Begriff Eau de Toilette quasi daherkommt.
Toile heißt Toilette, ja eigentlich Leinentuch. Also das Wort bezieht sich ja wahrscheinlich auf Körperreinigung, Körperpflege. Es hat mit Klo gar nichts zu tun. Ne? Also Toilette war wahrscheinlich der Raum bzw. das Tuch, um sich zu reinigen. Also Toile ist die Leinwand, also ein Stück Leinenläppchen oder so. Ne? Und vielleicht hat man da dann seine alkoholischen Lösungen draufgetan, so wie man heute so Augen-Make-up-Entferner-Pads nehmen würde.
Allerdings gibt es ja auch Bestimmungen, wie viel Duftstoff in bestimmten Klassifizierungen von Duftwässern enthalten sein müssen. Und also es gibt dieses Eau de Solide, das ist quasi wie so ein Körpersplash. Das machen wir ja häufig auch in unseren Büchern, haben wir immer mal so ein Dekolleté-Splash oder sowas. Das sind ganz, ganz niedrig dosierte Mischungen, also so wie wir sie in der Aromatherapie auch verwenden, 1-3%. Und das Eau de Cologne ist quasi wirklich auch nochmal eine extra Klasse tatsächlich, also das kölnische Wasser ist eine eingetragene extra Klasse, ein extra Warnzeichen. Und das enthält dann 3-5%, was ja auch noch relativ niedrig dosiert ist. Und das Eau de Toilette geht dann von 6-9%. Und dann geht es zum Parfum von 10-14%. Und dann gibt es noch sogar sowas wie ein Parfum-Extrakt. Das ist die intensive Variante, die bis zu 40% dann ätherische Öle enthält.
Wahnsinn. Das ist also extrem hoch dosiert. Ja.
Lass uns doch nochmal zur Bergamotte auch zurückkommen. Und wir haben ja häufig auch so die Sache, oder wo wir letztens eine Frage bekommen, in unserem Körperöl im Hospiz für die ängstlichen Patienten, da ist Bergamott drin. Aber das dürfen wir doch gar nicht, weil das wirkt doch phototoxisch. Da müssen wir immer ein bisschen schmunzeln. Zum einen mögen wir den Begriff phototoxisch nicht so gerne. Eliane hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, weil Professor Wabner immer gesagt hat, bitte benutzt doch nicht den Begriff toxisch. Das ruft so viele Menschen auf den Plan, die sich dann Gedanken darum machen, sollen wir es verbieten oder nicht. Wir nennen es eher photosensibilisierend. Ja, die Bergamotte hat diese Inhaltsstoffe, aber zum einen in einer bestimmten Dosierung machen die keine Probleme und zum anderen machen sie Probleme nur, wenn wir uns nach dem Einreiben kurze Zeit danach in die Sonne legen würden. Und zwar mit der eingeriebenen Hautstelle. Also wenn ich mir den dicken Zeh einreibe und habe kurze Arme an, aber einen Schuh, dann bekommt die Zeh keinen Sonnenbrand und der Arm eben auch nicht. Also es ist keine systemische Wirkung, das muss man auch nochmal betonen. Und zum anderen haben diese ach so bösen Furanocoumarine, so heißen diese Inhaltsstoffe, auch sehr, sehr positive Wirkungen und nicht alle Furanocoumarine wirken photosensibilisierend. Das müssen wir auch nochmal erwähnen.
Ja, das ist so eine Gruppe von Inhaltsstoffen mit fürchterlichen Namen. Also es gibt auch die Kosenamen wie bei den anderen ätherisch-Öl-Inhaltsstoffen wie Bergapten und Bergamotin. Und die meisten werden als Psoralene zusammengefasst. Also es gibt das eigentliche Psoralen und noch so ein paar Unterpsoralene. Und wir haben auch noch das Angelizin, kommt einem aus der Angelika bekannt vor. Die sind sehr unterschiedlich in Bergamottöl enthalten. Also das Bergapten ist wohl in Anführungsstrichen der wüsteste Bösewicht. Das kann von nur 0,11% bis zu 0,33% in Bergamottöl enthalten sein. Und das Bergamottin, das kann bis zu fast 3% enthalten sein im Bergamottöl. Aber das macht zum Beispiel gar nichts. Es ist ein Furokumarin, aber es ist nicht diese photosensibilisierende Wirkung unter UVA übrigens, also nicht UVB, zu befürchten. Also genauer gesagt muss es dann die Wellenlänge von 312 bis 320 Nanometern, ist glaube ich die Einheit, diese Wellenlänge haben, dass dieser Schaden entsteht. Und übrigens fand ich auch ganz witzig, heutzutage hat man die nicht mehr, aber eine Zeit lang so meine Omas und so, die hatten Neonröhren und Öle oder ich glaube, das waren Experimente mit isoliertem Bergamottin. Da gab es, obwohl es eigentlich ja nicht sehr relevant photosensitivierend wirkt, gab es bei manchen Menschen durch Neonröhren so, naja, nicht Verbrennungen, aber so Hautreaktionen. Also
Verfärbungen,
es
ja.
ist so ein ganz bestimmtes Spektrum des Lichtes, was das macht. Wenn wir also Bergamottmischungen anwenden auf der Haut, und das hat mit der Duftlampe auch wieder oder Duftvernebler oder so, hat das im Prinzip nichts zu tun, es sei denn, man sitzt wirklich neben dem Vernebler, weil selbst wenn man dieses Vernebelte eingeatmet hat, das ist ja dann eigentlich im Schatten, das ist in der Nasenschleimhaut und wird nicht von der Sonne angeschienen, braucht man also normalerweise keine Angst zu haben. Wenn wir also nicht direkt in die Sonne gehen und wenn wir eine gewisse Verdünnung und eine gewisse Zeit respektieren, man sagt, auch da sind die Meinungen unterschiedlich, bis zu 8 Stunden nach der Anwendung nicht in die Sonne gehen, wenn man, und das ist eine internationale Regelung oder Empfehlung von der IFRA oder IFRA von der International Fragrance Association, 0,4% schadet nicht, auch in der Sonne. Also wenn man unbedingt möchte, dann kann man mit 0,4% Bergamott in der Mischung trotzdem in die Sonne gehen. Aber andererseits, warum muss man es machen? Und dann heißt es ja, da haben wir ja heutzutage die super Lösung für. Wir haben das FCF-Bergamottöl, das furokumarinfreie
Ja.
Bergamottöl. Aber da ist ein entscheidender, toller Baustein eben auch entfernt, weil der, wo Licht ist, ist auch Schatten. Der ist nicht nur negativ, dass er photosensitivierend wirkt. Und das macht er übrigens, indem er mit Eiweißen in der Haut, mit Pyrimidinbasen, interagiert. Und dann ist der Hautstoffwechsel gestört. Pyrimidin heißen sie. Dann ist der Hautstoffwechsel gestört. Und so kann dann bei Dauerbelastung, Dauereinschmierung, es gab früher tatsächlich Sonnenmilchen und Sonnenöle, wo bewusst Bergamottöl
Ja.
oder die Furokumarine drin waren, um besser sich zu bräunen. Und da
Das
ist
ist
also bei
verboten
Dauer an.
heute.
Bitte?
Das ist ja heute verboten.
Ja,
Also Bergamott darf
genau.
in der Kosmetik, in der Sonnenkosmetik nicht mehr verwendet
Ja,
werden.
genau,
Ja.
weil das mal eben eine Zeit lang eine richtige Mode war. Man ist dann auch wirklich brauner geworden. Aber bei Daueranwendung, keine Ahnung, monatelang, jeden Tag im Sommer, können dann eben mutagene Wirkungen entstehen. Und wir haben so viele Probleme, die uns das Leben schwer machen, Umweltgifte und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht noch das übertreiben. Insofern, genau, insofern wurde es in der Kosmetik verboten. Und die Alternative ist aber schade, weil die
Ja.
Furokumarine haben ja auch eine sehr positive Wirkung.
Das heißt auch, dass das Öl ja auch nochmal sich einer Behandlung unterziehen muss, damit es eben furanokumarinfrei wird. Und im Grunde genommen ist es ja nicht das, was wir von der Aromatherapie wollen oder was wir erzählen, dass wir die Düfte oder das ätherische Öl so nutzen, wie es uns die Pflanze dann auch liefert, nach dem Pressen in dem Fall. Und die Furanokumarine haben einfach auch eine ganz tolle, beruhigende, angstlösende, entspannende, entkrampfende Wirkung. Und wir wissen auch, dass sie zum Beispiel die anderen Inhaltsstoffe, also wir haben ja durch die Vielzahl der Inhaltsstoffe in ätherischen Ölen auch immer eine sogenannte synergetische Wirkung. Und das Furanocoumarin wirkt synergetisch mit den Estern, nämlich dem Linalylacetat. Das heißt also, auch diese tollen Ester haben nicht mehr diese noch verstärktere entspannende Wirkung, wenn Furanocoumarine entfernt werden. Man kann einfach sagen, dem wird was weggenommen, dem wird was amputiert. Es ist einfach kein vollwertiges Produkt mehr. Und Gott sei Dank finden wir die Öle auch weniger häufig noch. Also man, klar, wenn man seine Kosmetik herstellt, eine Gesichtscreme mit Bergamottenduft machen möchte, dann muss man danach schauen. Also wir lehnen es im Sinne der Therapie ab, solche Öle zu verwenden. Aber ja,
Eliane? Ja, als die noch erlaubt waren, gab es wohl auch andere Parfums mit reichlich echtem Bergamottöl. Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin, die war damals schon so ein bisschen älter und die hatte immer so ein Niki-Tuch an, immer so schön so um den Hals gebunden, sah schick aus, waren immer hübsche Muster drauf, kleine Schleifchen dran. Irgendwann, als wir dieses Thema durchnahmen, dann sagt sie, jetzt kenne ich euch und ihr kennt mich und jetzt werde ich euch mal was zeigen. Und dann hat die dieses Tüchlein abgenommen und die hatte so, wo man halt so früher das Parfum hingetupft hat, so Hals seitlich unter den Ohren, hatte die zwei riesige braune, bräunliche Flecken. Und sie erzählte, sie hat auch die Marke genannt, immer so ein bestimmtes Parfum verwendet, sehr zitronig, duftig, wahrscheinlich mit Bergamott, immer da hingetupft oder gesprüht. Und natürlich im Sommer erst recht, weil es riecht ja toll erfrischend. Und da hat sie sich dann diese aus ihrer Sicht schrecklichen, hässlichen Flecken eingefangen. Würde man jetzt mit einer entsprechenden Frisur natürlich dann auch nicht ein bisschen verstecken können. Aber für sie war das total peinlich. Und ich weiß, dass das eine Zeit lang wirklich ein großes Problem war. Wir sprechen dann, wenn das ganz extrem ausartet, wenn also diese Hautreizungen zu Erythemen, zu Blasen, zu ganz schrecklichen Hautschäden führen, sprechen wir von der Berloc-Dermatitis. Das heißt, eine durch Bergamottöl und ähnliche Inhaltsstoffe von anderen Ölen ausgelösten Parfums oder kosmetische Zubereitung. Man muss dazu sagen, hochwertige Orangen, Zitronen, Mandarinenöle, Grapefruitöle, die, also wenn man die halbwegs normal verdünnt, hat man da an für sich nicht diese Probleme. Also unsere Kandidaten, wo wir mit der Sonne achtsam sein müssen oder mit dem Solarium, sind tatsächlich die Limette und die Bergamott. Wir haben zwar noch ein paar andere Öle wie den Kreuzkümmel. Ich glaube, den verdünnt kein Mensch freiwillig auf 1%. Das würde so stinken. Und wir haben auch die Angelika, die benutzen wir eher im Winter. Das heißt, da ist das Problem auch nicht so realistisch. Ich als Limettenliebhaberin, müsste da ein bisschen aufpassen. Aber ich würde es mir halt auch nicht
so auf die Arme muss ja auch. Man muss doch auch immer noch mal vielleicht schauen, wenn ich einen schwerkranken Menschen habe, der nur noch im Bett liegt.
Ja.
Warum soll ich dem kein Körperöl mit Bergamott machen? Der wird, wenn ich es in einer entsprechenden Dosierung mache, was ich bei Zitrusölen ja sowieso tun muss. Also ich sollte Zitrusöle sowieso nicht immens hoch dosieren, weil sie aufgrund auch von Monoterpenen die Haut reizen können. Warum soll ich dem kein schönes Bergamottöl, 2-3 Tropfen in eine Mischung machen? Apropos, das könnten wir vielleicht kurz sagen, wenn ihr eine Mischung machen möchtet und habt jetzt diese 0,4%ige Dosierung gehört, dann könnt ihr einfach ganz grob sagen, 4-5 Tropfen auf 50 Milliliter sollten keine Probleme bereiten. Aber du hast eben auch angesprochen, die echte Bergamott. Ich habe mir ein paar Interviews angehört in den letzten Tagen von Bergamottbauern in Kalabrien, die erstens mal unglaublich anmeckern, dass es dieser Markt an Bergamottöl oder diese Fülle an Bergamottöl, die auf dem Markt ist, so rum muss man sagen, vermutlich nur noch ein Bruchteil davon wirklich reine, unverfälschte Bergamotte ist. Das ist immens, was dort gestreckt und gepanscht wird, wie in allen anderen Sparten auch. Es wird überall geschummelt mittlerweile und auch da ist man jetzt dran, dass man die Bergamotte auch zertifiziert. Es gibt da neue Zertifizierungen und vor allen Dingen gibt es auch Konsortien. Auch das ist ein Riesenthema. Wir müssen nicht sagen, was in Italien auch los ist bezüglich krimineller Strukturen. Und davon ist eben auch die Duftstoffindustrie, in dem Fall die Bergamottindustrie, zum Teil mit betroffen. Das weiß man. Man redet da hinter vorgehaltener Hand mehr oder weniger drüber. Da geht es ja auch um Leben und Tod zum Teil, ja, bei solchen Geschichten. Aber es gibt auch mittlerweile eine kleine Gruppe, eine relativ kleine Gruppe, muss man echt sagen, von Bergamottbauern, die sich auf die Fahne schreiben, wirklich auch den ökologischen Aspekt mit zu beachten. Und die werden zum Teil von den anderen dort auch sehr belächelt. Also das ist auch ein richtiger Kampf in dieser Region. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, eine sehr, sehr arme Region heute noch. Und da geht es tatsächlich um Geld. Es geht aber auch um Ansehen, um Anerkennung und vor allen Dingen, es geht auch um faire Bezahlung.
Ja, und was wir übrigens noch machen können, wenn wir diese Angst vermeiden wollen und auch das amputierte Öl vermeiden wollen, das Blätteröl aus der Bergamotte verwenden. Ja. Da haben wir dieses Thema überhaupt nicht. Da haben wir keine lichtsensitivierende Wirkung. Und da haben wir statt circa 40% Linalylacetat fast das Doppelte drin. Also so ein bisschen mehr als 70%. Und wir beide finden den Duft ja wirklich sensationell. Du hast mir so davon vorgeschwärmt und als ich den dann endlich selber riechen konnte, dachte ich auch, wow, also ich finde den so toll, gerade am Abend, um so ein bisschen runterzukommen. Also das Petit Grain der Bergamotte, es ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Es ist kein Öl, was man überall kriegt. Übrigens für die unbedingt auf eine einfache Ausstattung gucken wollen, das Bergamotte Petit Grain ist echt eine Rarität. Aber wenn man diese Richtung, diese Duftrichtung mag, ist das einfach richtig, richtig schön und hilfreich und kann einem da also wirklich in angespannten Zeiten, egal ob Grundschullehrer oder nicht, in beängstigenden Zeiten, in beunruhigenden Zeiten, kann das auch eine ganz, ganz tolle Ergänzung sein. Wir haben übrigens auch noch das Petit Grain von der Mandarine, was so haben wir auch schon besprochen, was so toll ist für Menschen mit ADHS, mit Hyperaktivität und ähnlichen Themenkreis. Das enthält dieses besondere Methylantranilat, nämlich das Dimethylantranilat oder auch Methyl-N-Methylantranilat. Das wirkt auch ein bisschen photosensitivierend. Das heißt, ja, es ist aber im Prinzip irrelevant, weil das ist ein Öl mit so einem schweren Duft. Ich glaube, da macht man sich auch freiwillig nicht viel mehr als 0,5 auf die Haut. Das wäre also noch einer der Kandidaten, die ich eben nicht erwähnt habe, was auch...
Ist aber auch kein Furanocoumarin, das müssen wir auch nochmal sagen. Das
ist ein anderer, genau.
Das ist ein Ester.
Ja, genau. Völlig anderer Inhaltsstoff, der auch diese theoretische Problematik macht, aber durch diesen doch sehr penetranten Duft dosiert man das freiwillig niedrig. Also damit habe ich jetzt alle dieser photosensitivierenden Düfte, die man so allgemein benutzt. Es gibt noch so Raritäten wie Tagetes, aber das benutzt man in der deutschsprachigen Aromapflege und Aromatherapie nicht. Und auf Englisch übrigens wird ganz, da muss man aufpassen, falls man englische Texte liest, wird die Monarda fistulosa, die wir auch im Shop haben, die Monarda oder Indianernessel mit dem Chemotyp Geraniol, die so wunderbar rosig geraniolig riecht, die wird auf Englisch oft Bergamot genannt. Also da muss man wirklich genau auf den wissenschaftlichen Namen achten, falls man anderweitige Texte liest, wie ich es mache. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast wirklich mal meine französischen Bücher, sogar ein australisches Buch von dem tollen Herrn Battaglia gelesen oder eben auch die Bergamotte untersucht. Habe mal einfach querbeet so geguckt, was schreiben die Kollegen über die Bergamotte, weil es ist für uns, glaube ich, schon so ein Grundausstattungsöl. Und unser Extra-Tipp soll sich tatsächlich um eine Art therapeutisches Kölnisch Wasser drehen, was man sich relativ einfach selber machen kann. Das Geheimnis ist tatsächlich das Warten, dass man so ein bisschen wie so ein Wein die Mischung 2-3 Wochen im Dunkeln reifen lässt, vielleicht mal ein bisschen vorsichtig durchschwenkt und weiter reifen lässt. Damit kann man wirklich ganz, ganz viel sich so durch die etwas dunklere Jahreszeit ganz gut helfen.
Ja, diese therapeutischen Wässer sind ja in dieser Zeit wirklich erfunden worden. Der Melissengeist, der Franz Branntwein, das sind alle so therapeutische Wässer. Melissengeist, also da haben wir, ich habe ja lange im Altenpflegebereich gearbeitet, da ist schon so manche alte Frau zur Alkoholikerin geworden. Die haben so am Abend ihr Gläschen davon bekommen, damit sie besser schlafen konnten. Ja, wir haben uns mal angeschaut, welche ätherischen Öle sind denn im Kölnisch Wasser beziehungsweise in diesem Wunderwasser enthalten und haben uns eine Mischung für euch überlegt, um euch diese Mischung nachzumachen und haben gedacht, die ist so zeitgemäß, diese Mischung, sodass die Eliane gleich im Anschluss da auch nochmal so zusammenfasst, was kann die jetzt für die kommenden Monate auch für jeden Einzelnen von uns an Vorteilen bringen, außer dass sie wundervoll duftet. Und an der Stelle, bevor wir dann loslegen mit unserem Extra-Tipp, möchte ich noch erwähnen, dass wir euch gerne auch nochmal den Beitrag zu den vielen Petit Grains verlinken. Dort könnt ihr euch auch nochmal die Inhaltsstoffe des Petit Grains von der Bergamotte genauer anschauen. Wir haben eine Riesenauswahl an unterschiedlichster Petit Grains auch in unserem Shop. Und wir haben natürlich die tolle Bergamotte von der Doris Carada. Wir haben aber auch eine von der Firma Primavera im Shop. Und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns mit eurem Einkauf in unserem Shop unterstützt, auch mit eurem Einkauf von unseren Büchern. Wenn ihr unsere Bücher, unser geschafftes Wissen euch zuführt und euch damit bereichert. Und es gibt auch eine Ausbildung für Laien. Auch damit könnt ihr euch euer Wissen erweitern und in eurer Familie, in eurem Umfeld gesundheitspräventiv arbeiten, weil ich glaube, das ist das größte Thema überhaupt. Ich finde es so wichtig, dass wir uns ja gesund halten und nur im Notfall, wenn wir krank werden, dann uns in fremde Hände begeben müssen unter Umständen, sondern dass wir, ja, Eigenermächtigung ist immer wieder unser Thema. Ja, also in diesem Sinne bedanken wir uns auch immer wieder für eure großartige Unterstützung und kommen jetzt zu unserem Extra-Tipp. Und zwar gibt es ein Do-it-yourself-Parfum-Grundlage in unserem Shop. Die ist genau passend. Genau diese Menge sind ca. 30 Milliliter Alkohol, die vergällt wurden mit Bergamott sogar, also passend zu unserem Thema. Und in diese Mischung brauchst du oder gibst du jeweils 3 Tropfen Bergamott, Zitrone und Orange. Jeweils 1 Tropfen Lavendel und Rosmarin-Sineol und 5 bis 6 Tropfen Neroli 10% und 1 Tropfen Petit Grain. Vermutlich ist das von der Bitterorange im Originalrezept verwendet, aber du kannst natürlich gerne auch deinen Lieblings-Petit Grain nehmen. Und das Ganze, wie Eliane gesagt hat, einfach gut reifen lassen, die Flasche vielleicht hin und wieder mal schwenken. Und lasst diesem Duft doch einfach jetzt nochmal so 3-4 Wochen Zeit. Und dann habt ihr über den Winter einfach ein herrlich duftendes, therapeutisches Wunderwasser geschaffen.
Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz schönes duftendes Hilfsmittel, um einfach so ein bisschen daran anzuknüpfen, dass dass alles, was wir essen und alles, mit dem wir uns kosmetisch einreiben, uns auch förderlich sein soll. Viel Freude damit, schönes Wochenende, sagt die Eliane.
Und auch ein schönes Wochenende von mir, sagt die Sabrina.